Quellen sind inzwischen seit der Öffnung der DDR-Archive eben alle offengelegt. Nee, das lag natürlich daran, dass die 68 identifiziert man natürlich mit Rebellion. Und die DDR war kein Land oder keine Gesellschaft, in der sozusagen eine relevante Rebellion, die sichtbar war, sozusagen stattgefunden hat. Es war trotzdem ein besonderes Jahr für die DDR-Geschichte, auch ein Jahr besonderer Proteste. Aber bis auf einen einzigen sozusagen Protest ist davon zum Beispiel in westlichen Medien überhaupt nichts angekommen. Die Proteste waren isoliert, wurden deren Resultate, sei es Losungen, sei es Flugblätter, die wurden sofort einkassiert, Losungen zugepinselt. Es gab keine Westkorrespondenten im Land, die dann wie später quasi jede kleinste Regung in die Westmedien trugen und dann das wieder in die Öffentlichkeit zurückspiegelten, der DDR und so weiter. Also das hat alles nicht stattgefunden. Es war ja 7 Jahre nach dem Mauerbau. Das Land war in der Hinsicht völlig isoliert. Und wie gesagt, und die Proteste, die es wie gesagt, in herausragender Weise durchaus gab, die waren zersplittert, vereinzelt und nicht öffentlich wahrgenommen. Also das ist natürlich der Hintergrund dafür. Ganz anders sah die Situation aus, etwa mit Polen oder der Tschechoslowakei. Das waren sozusagen im Rahmen des Ostblocks die Länder, die dann auch herausragende Bedeutung hatten und auch so wahrgenommen wurden.
Wenn wir uns diese vereinzelten Proteste, wie du es sagst, in der DDR genauer angucken, dann könnten wir zunächst auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der ja für die BRD auch sehr entscheidend gewesen ist. Und das ist, dass Jugendkulturen und insbesondere Musik aus der USA und aus England rüberschwappen, also die Beatmusik, die ganz viel auslöst und eine Jugendbewegung beflügelt. Inwiefern war das denn in der DDR ähnlich?
Das war durchaus ähnlich. Das machte auch einen Teil, sagen wir mal, der entstehenden und neuen Protestkultur der jungen Generation aus. Man muss daran erinnern, dass nach dem Mauerbau quasi so ein Stück weit eine Art Entspannungspolitik gegenüber der Jugend stattgefunden hat. Also zuvor, bis in den 50er Jahren, waren ja zwei große Richtungen der westlichen Musik, die auch in die DDR drangen, nämlich einerseits die eher für Intellektuelle oder von Intellektuellen rezipierte Jazzmusik und dann der Rock'n'Roll, der eher sozusagen proletarischer Herkunft war. Die sind aber massiv bekämpft worden. Und in der zweiten Hälfte gerade der 50er Jahre und die Jugend wurde immer sozusagen bekrittelt, herumerzogen. Man hat ihr versucht, einen eigenen östlichen Tanzrhythmus vorzuschreiben mit dem Lipsy und. Das war zunächst also sehr konfrontativ. Und das hat man nach dem Mauerbau für einige Jahre geändert, für kurze Zeit. So kam es dazu, dass durchaus diese Beatlemania, die eine internationale Auswirkung hatte, auch in die DDR schwappte, wie im Westen. Zeitgleich sozusagen entstanden auch in der DDR, in den Schulen und so weiter und überall bis in den letzten Winkel fast, also da, wo man westliche Musik hören konnte. Das war ja bis auf wenige Ausnahmen fast überall der Fall. Entstanden solche Beatgruppen und. Die FDJ wollte 1965 sogar noch so eine Art Kongress sozusagen der Beatbands organisieren und. Also so, dass sich diese Art Musik, die durchaus kritisch gesehen wurde von der älteren Generation, sehr schnell verbreitet hat. Aber dann kam ein Ereignis, was das stoppte und was natürlich entsprechend den Protest der Jugendlichen hervorrief. Nämlich seit dem beginnenden Herbst, kann man sagen, 1965, wurde das Rad wieder zurückgedreht. Beatgruppen wurden verboten, Jugendlichen wurden die Haare geschnitten. In den Medien begann eine Kampagne gegen Gammler und unanständig aussehende Jugendlichen etc. Das fand dann am Schluss seinen Höhepunkt Anfang Dezember 1965 mit dem 11. Plenum. Der Hintergrund war eine Auseinandersetzung in der Partei, wo der alte Apparat versuchte, bestimmte Modernisierungen, die von Ulbricht angeschoben worden waren, wieder rückgängig zu machen. Also das war der Background und man machte das anhand unter anderem der gelockerten Jugendpolitik, die dann wieder zurückgedreht wurde. Parallel dazu gab es gleichzeitig einen Schlag gegen die sich parallel entwickelte kritische Diskussion auch unter Intellektuellen, die Hoffnung hatten, dass nun nach dem Mauerbau jetzt mehr Freiheiten möglich sind, wo man nun nicht mehr so direkt vom Westen bedroht wird. Ja, Stichwort, bekannteste Figur war Robert Habermann, der in der Humboldt-Universität im Wintersemester 63, 64 eine kritische Vorlesung hielt, die von ungefähr 1000 Studenten aus der ganzen DDR dann besucht wurde. also ziemlich spektakulär war, wo er mit vielen ideologischen Floskeln dieses dogmatischen ML aufräumte, viele Themen ansprach. Aber der wurde dann auch anschließend sofort sozusagen aus der Partei ausgeschlossen, später sogar aus der Akademie der Wissenschaften unter Verletzung aller möglichen offiziellen Statuarien etc. Also das war ein Punkt, ein Schnittpunkt, der quasi sich gleichzeitig gegen die sich entfaltende Jugendkultur richtete, aber auch gegen die sich entwickelnde kritische Debatte unter Intellektuellen, wohlgemerkt gerade parteinahen Intellektuellen. Und das führte dann dazu, dass die Jugend natürlich noch mehr rebellierte. Ne? Das, also die Erziehungsmaßnahme kam nicht gut an. Die Haare wurden zwar gewaltsam geschnitten, aber die wurden dann eher vielleicht versteckt. Man ging in die Schule, hat versucht, die längeren Haare mit Klammern wegzuklammern, damit man nicht von der Schule fliegt. Und das haben sie nicht in den Griff gekriegt. Aber es war die Voraussetzung quasi für eine jugendkulturelle Protestsituation. Und das war wiederum, brachte mit sich, dass die sich parallel auch im Westen entwickelnde, sagen wir mal, rebellische Intonation im politischen Bereich auch auf den Osten übersprang und dass sich Teile dieser Generation eben auch politisierten, auch in der DDR.
Du hast jetzt schon die kritischen Intellektuellen angesprochen, die es auch in dieser Zeit in der DDR gegeben hat, was uns ja zu einem weiteren Vergleich mit der BRD vielleicht führt, weil da kann man ja sehen, dass 1968 ein wichtiges Jahr gewesen ist für die sogenannte Neue Linke, also ja eine Strömung, die ja schon in den 60er Jahren schon vorher entstanden war, aber für die 68 eben wichtig gewesen ist. Also wir haben es mit Gruppen zu tun, die von dissident-marxistischen Intellektuellen bestimmt sind, junge kritische Geister, die sich auch der Geschichte des Linksradikalismus annehmen, verbunden mit dem Versuch, eben ja so ein linkes Programm jenseits der traditionellen linken Parteien zu entwerfen. Inwiefern kann man denn auch in der DDR von so einer neuen Linken sprechen?
Na, von einer neuen Linken im politisch organisierten Sinne kann man nicht reden. Worum es geht, ist, dass es auf Sympathien bei etlichen jungen Intellektuellen traf oder auch bei der Nachwuchsjugend sozusagen, die aus intellektuellen Elternhäusern kam zunächst mal. Aber das griff auch durchaus auf Arbeiterhaushalte über, wo Jugendliche, die sich, sagen wir mal, in dem Umfeld dieser ja sich aufladenden politischen Kultur oder Subkultur war es inzwischen ja durch das Verbot dieser Beat-Generation entwickelte. Der Funke sprang sozusagen von dieser rebellischen Kultur darauf über, dass man jetzt auch die rebellischen politischen Gedanken mit übernahm. Aber ich muss immer hinzufügen, alles in einem viel kleineren Maßstab, als das vergleichsweise im Westen war. Die DDR war eben ein Polizeistaat und das spielte sich am Rande der Gesellschaft ab, in kleinen heimlichen Freundeskreisen und so weiter und so fort. Aber der Funke sprang dann auf immer größere Teile auch dieser Generation über. Daraus gingen ja dann später so diese ganzen Blueser-Bewegungen in der DDR, ja, das, also auch wieder eine subkulturelle Bewegung im Grunde genommen, die immer wieder auch aufgeladen wird dann mit politischem Protest. Das entsteht in dieser Zeit in etwa. Und jetzt um ein Beispiel zu nennen, was damals ja relativ spektakulär war, um das zu belegen, also Klaus Schlesinger hat in seinen Erinnerungen hier Fliegende Wechsel mal selber geschildert, wie er damals als junger Nachwuchsschriftsteller schon sozusagen verbandelt, wie er und Freunde die Westberliner APO mit den Regenmänteln und den Schutzhelmen gegen die Polizeiknüppel ausgestattet hat. Also so, dass denn APO-Leute in den Osten kamen und sich da Bauarbeiterhelme abholten, die aber privat organisiert waren, nicht staatlich sozusagen offiziell. Der Staat hat das geduldet zwar, aber organisiert ist das privat worden. Das macht vielleicht deutlich, wie nahtlos übergreifend damals eben auch in Teilen dieser intellektuellen Generation dieser Funke übergesprungen ist, ja, von West nach Ost in dem Sinne. Das stieß das auf Sympathien. Man muss auch dazu sagen, die DDR selber hat natürlich im Sinne also der Bildung einer neuen Linken im Westen auch beigetragen. Dadurch, dass Leute wie Robert Habermann, die sind ja nicht nur in der DDR rezipiert worden, die sind ja hier nicht mal verlegt worden, sondern die sind im Westen verlegt worden. Und Habermann war eine wichtige Figur, ein alter Kommunist, war zum Tode verurteilt bei den Faschisten, hat in Brandenburg gerade so überlebt, im Zuchthaus und ist dann natürlich, als er Oppositioneller wurde, ein Dissident in der DDR, ist er dann auch im Westen rezipiert worden von dieser neuen Linken. Dasselbe gilt für Wolf Biermann, der quasi als Nachwuchs in den 60er Jahren, als junger Kommunist natürlich für alle Dissidenten, Sozialisten und Kommunisten in Ost wie in West eine so wichtige Symbolfigur wurde. Also das hat sich gegenseitig befruchtet. Ja, dazu kam, dass diese kritische Debatte, die westliche Intelligenz geführt hat, auch in Osteuropa, in Polen, in der Tschechoslowakei geführt wurde, sodass man sich gegenseitig wahrgenommen hat. 1963 gab es in der Tschechoslowakei eine wichtige Konferenz von Literaturleuten, die Kafka-Konferenz, an der westliche Intellektuelle, also aus dem kommunistischen Dissidentenumfeld, teilnahm. Das wurde nun wieder auch im Westen wahrgenommen. Also so in dieser Hinsicht gab es ein Übergreifen. Aber wie gesagt, man muss dazu sagen, DDR war eben Polizeistaat und da fand all das, was im Westen stattfand, in marginalen Größen statt, ja, am Rande der Gesellschaft und immer bedroht eben von der Polizei. Das sind sozusagen Grundströmungen, die sehr wohl existierten, die sich dann auch fortsetzten und sich 1968 eben in einem besonderen Ausmaß von Protesten auch äußerten.
Du hattest am Anfang ein Ereignis erwähnt, das ja ganz eng mit der Chiffre 1968 verbunden ist, nämlich der Prager Frühling und die Niederschlagung des Prager Frühlings. Das ist ja was, was ja im ganzen Westen auch von den Linken wahrgenommen worden ist. Jetzt liegt es nahe, dass das in der DDR auch wahrgenommen wurde, weil das ja auch nochmal ganz nah an der DDR ist, ja, die Ereignisse in der Tschechoslowakei. Wie wurde denn in der DDR auf diese Nachrichten aus der Tschechoslowakei reagiert?
Ja, wahrgenommen wurde es natürlich von allen, weil das war ein Weltereignis sozusagen. Also einmal der Prager Frühling selbst als ein von der kommunistischen Partei, der diktatorisch herrschenden kommunistischen Partei eingeleiteter Demokratisierungsprozess der Gesellschaft, der Partei und der Gesellschaft als Ganzes. Das war natürlich eine spektakuläre Sache, auf die alle geguckt haben. Aber nun muss man dazu sagen, die westliche Linke war ja so einheitlich nicht. Große Teile dieser westlichen Linken, ich will nur daran erinnern, 1968 wurde auch in Westdeutschland die DKP gegründet, also quasi als Nachfolge oder modifizierte kommunistische Partei, die ja seit 1956 verboten war. Dieser Teil hat natürlich die Besetzung der Tschechoslowakei verteidigt. Und das war auch bei der radikaleren Linken hat man diese Reformprozesse im Osten zum Teil sehr misstrauisch betrachtet. Es war eher ein kleinerer Teil dieser westlichen neuen Linken, die sich vorbehaltlos, also gerade in Westdeutschland muss man dazu sagen, anders sah das in Italien etwa aus oder in Frankreich, in einigen kommunistischen Parteien hat man offen damit sympathisiert, mit diesem Prozess und so weiter. Also da sah das jeweils anders aus, aber in Westdeutschland selber war das vor allen Dingen bei den Linken doch eher, glaube ich, eine Minderheit, die vorbehaltlos hinter den Ideen des Prager Frühlings stand und vorbehaltlos, also das Gros hat das schon verurteilt, aber sie stand immer in der Variante, wir wollen keinen Beifall von der falschen Seite sozusagen befördern. In dieser Zwickmühle haben sie sich ja sehr oft, sagen wir mal, sehr vorsichtig über die Entwicklung im Ostblock geäußert. Das war natürlich bei uns in der DDR ganz anders. Für uns ging das zusammen, die Rebellion von Jugend und neuer Linke im Westen einerseits und gleichzeitig das Demokratisieren oder das Eintreten dafür, für das Demokratisieren in Osteuropa. Und in der DDR war natürlich die Hoffnung auch, dass sowas mal passiert. Aber vordergründig lief das jetzt eben in der Tschechoslowakei ab. Und insofern ist das auf große Sympathien gestoßen, gerade bei der sich politisch neu oder sich neu politisierenden Generation, bei der entstehenden rebellischen Generation sozusagen. Da stieß das auf sehr große offene Ohren und auf großes Interesse. Massenhaft, um das nur deutlich zu sagen, sind Leute 1968, gerade als die Ferien waren, sind die nach Prag gefahren, um sich da im Original sozusagen umzutun und zu sehen, was da los ist. Ich selber hatte das Glück, tatsächlich auch in den Ferien da zu sein für ein paar Tage. Und es war unglaublich. Es war ein bisschen wie 89 sozusagen. Und jeden Tag standen die Menschen auf dem Wenzelsplatz in den Parks und diskutierten. Und mit ihnen diskutierten dann großkopferte Politiker. Ja, so, das war schon eine unglaubliche Atmosphäre. Und das betraf natürlich sozusagen die Hoffnung, die man auch in der DDR hatte. Also gerade für Ostdeutsche würde ich nur sagen, ging beides nahtlos ineinander über. Die Hoffnung auf die Demokratisierung im Osten und das verbunden eben mit dieser neuen, wenn man so will, rebellischen Jugendkultur und dem Einfluss, den die APO von Westen her mitbrachte.
Du hast zusammen mit Gerd Rainer Horn ein Buch über 1968 und die Arbeiter herausgegeben. Und tatsächlich können wir ja sehen, dass 68 keineswegs ausschließlich von einer studentischen Bewegung geprägt ist, auch wenn das oft das Bild ist, das wir von 68 im Westen haben, sondern es ist eben auch mit einer Reihe von Arbeitskämpfen und Klassenkämpfen verbunden. Inwiefern ist das denn auch in der DDR der Fall gewesen?
Ja, für die DDR, wie gesagt, wir hatten keine Rebellion 68. Wir hatten Proteste und ich hatte vorhin das schon mal angedeutet, eine Vielzahl von Protesten. Also es sind über 1300 Leute sozusagen verhaftet worden, gegen diese Ermittlungsverfahren eingeleitet worden und. Es gab auch einen Teil von öffentlichen Protesten, wenn auch, wie gesagt, die meisten eher illegal passierten, wo Losungen oder Flugblätter sozusagen verteilt worden sind, Losungen geschmiert worden sind auf die Straße oder an die Wände etc. Anders war es bei den Arbeitern. Man muss dazu aber sagen, die DDR war 1968 und gerade am 21. August, als der Einmarsch passierte, ein militärisch hochgerüstetes Land, wo offener Widerstand und offener Protest in Massen sozusagen nahezu Wahnsinn gewesen wäre. Ja? Weil da standen überall Doppelposten der Polizei, die Kampfgruppen waren alarmiert, die Armee stand bereit sozusagen, die sollte ja noch, das wissen wir jetzt erst, seitdem die Akten offen sind, die sollte ja ursprünglich mit einmarschieren in die Tschechoslowakei, ist in letzter Minute dann aber doch nicht einmarschiert. Das war also sozusagen militärisch hochgerüstet und da war natürlich ein riesengroßer offener Protest, etwa wie am 17. Juni, schlichtweg sozusagen ausgeschlossen. Was aber passierte, waren eben auch heimliche Losungen, die angeschmiert wurden in einzelnen Betrieben. Und was aber noch mehr passierte, ist dann, dass in den Diskussionen, die in den Betrieben stattfanden, da ist natürlich von den Arbeitern durchaus protestiert worden. Zum Teil mit einzelnen schriftlichen Resolutionen, aber meistens eben in den offenen Versammlungen, die in den Betrieben stattfanden, die auch damit gespickt waren, wie so oft in der DDR war das auch 68 der Fall, wo die Leute jetzt Zustimmungserklärungen abgeben sollten für die Maßnahmen von Partei, Regierung, der Sowjetunion und der Bruderstaaten. Und da haben sich viele Arbeiter geweigert und haben sozusagen das mit 38, also dem Einmarsch der Nazis 1938, verglichen, dass die DDR faktisch nicht einmarschiert war, wusste damals niemand, weil alle Medien in Ost wie in West das fest behauptet haben, die Regierung dazu. Also das waren solche Diskussionen, da gab es dann Proteste, die zum Teil eben auch sehr lautstark waren. Nur war es eben so dort, wo sich diese Proteste entwickelte und die Diskussion am Arbeitsplatz in den Brigaden oder in den Schichten stattfand, da hat die Partei sofort Kommandos hingeschickt von mehreren Leuten, von Parteischülern, von Parteiapparatschicks, Parteisekretär, staatlichen Leiter, um die sofort zu unterbinden. Also insofern hatte das für die DDR noch eine spezielle Note sozusagen, dass 1968 im Grunde genommen das letzte Mal in den Betrieben lautstark um die Öffentlichkeit im Betrieb gerungen wurde, wo Arbeiter offen die Herrschaft der Partei oder deren Maßnahmen in dem Fall in Frage stellten. Von da an können wir sagen, haben wir sowas nie wieder beobachtet. Mein Kollege Michael Hofmann aus Jena hat das zum Beispiel am Beispiel der Kirov-Werke in Leipzig ausgesprochen, über einen langen Zeithorizont mal untersucht. Es ist in der Tat so, da gab es tatsächlich 68 Einbruch. Das hat sich aber in gewisser Hinsicht auch schon vorher abgezeichnet. Man muss ja immer mitdenken, dass die Leute, die damals nicht jugendlich waren, ja schon einige solche Erfahrungen mitgemacht haben, dass der 17. Juni ihnen klar gemacht hat, wenn man offen aufbegehrt gegen das Regime, dann kommen die Panzer und setzen es wieder ein. Das Gleiche hatten sie dann 1956 in Ungarn erlebt. 1961 sind sie selber eingemauert worden, sozusagen mit Gewalt und Militär und Panzern. Und 68 haben sie das Gleiche wieder erlebt in der Tschechoslowakei. Ja, später konnten sie das nochmal auf eine andere Weise wieder erleben, als dann 1981 polnische Panzer, die polnische Arbeiterbewegung unterdrückten. Also insofern fügt sich das in einen Prozess ein, wo schrittweise die Bevölkerung aufgab gegen, also solche offenen Rebellionen aufgegeben hatte. Das muss man sagen, das kann man auch an der Streikentwicklung nachverfolgen. Noch in den 50er Jahren gab es Streiks, die den Charakter von ganz normalen wilden Streiks hatten. Organisierte gab es natürlich nicht, weil die unerwünscht waren, aber wo teilweise Schichten, Brigaden, manchmal ganze Belegschaften vor das Betriebstor zogen und. Wenn es um ökonomische Forderungen ging, politische selbstverständlich nicht. Aber noch 1960 hatten wir, glaube ich, über 60 Streiks. Ja, so 1968 war es dann nur noch eine Handvoll. Und in den 70er, 80er Jahren gab es gar keine Streiks mehr, oder? Also wirklich nur 2, 3. Und die hat niemand bemerkt, weil es eben nur 3 oder 4 Figuren waren, die um den Erhalt, was weiß ich, von hygienischen Maßnahmen oder irgendwas nochmal für ein paar Stunden in den Streik getreten sind. Das war einer der Bruchpunkte oder einer der Bruchpunkte in der Geschichte der DDR, den wir am 68 in dieser Hinsicht wirklich festmachen können. Ja. Also der Betrieb als Ort des Kampfes sozusagen kann von nun an als befriedet im Sinne des Regimes gelten. Anders sieht es nur wieder aus, dass die Proteste 68 von einer neuen Generation kamen, gleichzeitig auch eine neue Opposition in gewisser Hinsicht geschaffen haben, die sich dann in den 70er Jahren insbesondere entfaltete. Aber die Proteste, die jetzt von dieser Jugendkultur getragen, von der Subkultur getragen wurden, die spielten sich außerhalb der Betriebe ab. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt für, ja, wenn man so will, das Auseinandergehen oder Auseinanderentwickeln auch von Opposition in der DDR, die nicht mehr unmittelbar hervorgeht aus der Mehrheitsbevölkerung, sagen wir mal, und deren Bedürfnissen im Betrieb und mit all den Problemen, die damit verbunden sind, sondern eher eben tatsächlich mit Problemen verwandelt ist, die mit den neuen sozialen Bewegungen, auch die auch im Westen sich entwickelt haben, und diesen Themen verwandelt ist. Am Anfang der 70er Jahre noch bildeten sich auch im Untergrund neue sozialistische und kommunistische Gruppen, die haben sich stark noch für die Arbeiterbewegung interessiert, aber die werden Ende der 70er Jahre alle von der Staatssicherheit enttarnt und zerschlagen. Also insofern beginnt dann eben gerade für die 80er Jahre nochmal eine neue Etappe unter dem Dach der evangelischen Kirche, aber das ist dann schon, ja, 15, 20 Jahre später im Grunde genommen.
Wenn du die evangelische Kirche ansprichst, dann liegt es vielleicht auch nahe, danach zu fragen, inwiefern denn die Kirche möglicherweise 1968 auch eine Rolle gespielt hat oder christliche Themen, weil das ist ja was wir überall auch sehen können, dass es auch dissident katholische Gruppen gibt, die 68 in verschiedenen Ländern eine Rolle spielen. Inwiefern gab es das in der DDR?
Die Kirche als Institution hat 68 keine Rolle gespielt. Die Kirche war in den 60er Jahren in einer fundamentalen Krise. Also was man Säkularisierungskrise nennt. Ja, die Mitgliederzahlen sind dramatisch eingebrochen. Die Kirche, die ich als Jugendlicher kennenlernte, die wurde nur von alten Omas noch sozusagen genutzt und ganz wenig nur. Es sei denn, es war Weihnachten und man aus bestimmten Traditionen oder weil es eben schöne Musik gab, Bach oder so, ging man dann in die Kirche. Aber es gab eben sozusagen immer weniger eine kirchliche Bindung. Ja, das, was man Volkskirche nannte, was noch in den 50er Jahren existierte, das existierte faktisch Ende der 60er Jahre, also um 68 herum nicht mehr. Das war eine Zeit der Selbstfindung der evangelischen Kirche, so würde ich es nennen. Darum spielte die da keine große Rolle. Was aber eine wichtige Rolle spielte, war, dass in den 60er Jahren eine neue Generation auch von Theologen und christlich engagierten Menschen heranwuchs, die Teil dieser rebellischen neuen linken Entwicklung war. Denn die Theologen, ob in West oder in Ost, die radikalisierten sich auch in der Theologie und in ihrem Denken. Das war die Zeit der 60er Jahre, als erstmals aus Lateinamerika quasi die Theologie der Befreiung nach Europa herüberschwappte. Und man in der auch unter den jungen Theologen, so wie unter den Marxisten, las man den jungen Marx, den frühen Marx, den sogenannten humanistischen Marx, ja, über Entfremdung. Entfremdung war das Thema der Zeit. Die Praxisphilosophie, die sich entwickelte in West wie in Ost oder in Jugoslawien, das waren so die Aufreger, mit denen sich auch junge Theologen beschäftigen. Und diese junge Generation, die dort entstanden war, die spielt dann in der späteren Entwicklung auch in der evangelischen Kirche. Gerade wenn es um die Basisgemeinden geht, gerade wenn es darum geht, dass schrittweise seit dem Ende, insbesondere um der 70er Jahre, Kirchgemeinden entstanden sind, die mehr und mehr dissidente Themen angesprochen haben, dass sich quasi Räume in der evangelischen Kirche auftun, und gleichzeitig Partnerinnen und Partner vorhanden sind in der evangelischen Kirche, die es auch möglich machen, dass Marxisten, die mit Kirche nun nichts am Hut haben, sich auch in die Kirche begeben. Und plötzlich entdeckt man eine Menge von Gemeinsamkeiten an Themen und politischen Inhalten. Das erklärt sozusagen so ein bisschen, warum denn auch die Möglichkeit überhaupt bestand, also das ist eine Facette sozusagen von der Generationsseite her, dass in den 80er Jahren die Kirche dann doch als Raum der Opposition so eine große Rolle spielt. Das war noch in den 70er Jahren anders, als quasi dieses, wie man es ja auch, Gerd Köhn nannte das so, das rote Jahrzehnt, auch die Themen fixierte. Da waren das vorwiegend noch Marxisten, eben die berühmtesten waren immer Habermann und Biermann in der DDR, die solche Themen repräsentierten, nicht so sehr Kirchenleute. Und das gab die Möglichkeit in der Zeit noch, eine kurze Zeit jedenfalls, so in halböffentlichen Räumen des Kulturbetriebs der DDR solche Themen anzuschneiden und zu diskutieren. Das hat man Ende der 70er Jahre seit der Biermann-Ausbürgerung 1976 unterbunden. Alle, die in solche Richtungen sich entwickelt hatten und gezeigt hatten, die wurden quasi entweder diszipliniert oder aus dem Staatsapparat, dem Kulturbetrieb herausgeworfen. Das begann ja ein riesiger Exodus von DDR-Intellektuellen und Künstlern, der natürlich für die Verschiebung auch im Spektrum des oppositionellen Denkens eine enorme Rolle spielte. Aber entstanden ist sowohl diese Jugendbewegung, die dann immer wieder neu aufs neue Subkulturen hervorbrachte, das wandelte sich dann in den 60er Jahren waren das Beat und Hippie und so weiter, in den 70ern waren das die Blueser, anschließend kamen die Punker, also es hat sozusagen immer wieder eine neue Jugendmode, so könnte man sagen, gegeben und subkulturelle Einflüsse, die sich veränderten, aber es gab immer neue Subkulturen, das ist das eigentlich Entscheidende und die wurden dann, je länger die DDR bestand, immer ausdifferenzierter und immer weniger kontrollierbar und eroberten sich quasi am Rande der Gesellschaft zwar stehen, aber doch immer größere Spielräume. Und das ist, glaube ich, eben einer der Schlüssel, der eben auch in der DDR mit dem Jahr 68 verbunden ist. Hat er ein Beispiel mit den Helmen und den Regenmänteln, das ist ja nur ein Beispiel, was ich erwähnt hatte, dass eben diese Subkulturen auch immer wieder politisiert wurden. Und das war später dann auch so. Denn aus diesen Subkulturen sind immer wieder Oppositionelle hervorgegangen, nutzten die jeweils in den einzelnen Jahrzehnten unterschiedlichen oppositionellen Räume für Debatten, für Aktionen, für Gruppenbildung und so weiter. Und ein anderer Teil bildete sozusagen das Umfeld in der Subkultur. Das würde ich schon sagen, das hängt ganz wesentlich eben auch in der DDR mit diesem Jahr oder dem Jahrzehnt um 68 herum zusammen.
Jetzt sind ja die Ereignisse in der DDR immer eingebettet in Prozesse, die im ganzen Ostblock stattgefunden haben. Und deswegen würde ich mit dir jetzt vielleicht auch gerne nochmal einen Blick in andere osteuropäische Länder werfen oder so ein bisschen sich die Entwicklung im Ostblock überhaupt anzuschauen. Und da ist ja erstmal für die Nachkriegszeit ein Ereignis von besonderer Bedeutung, das du auch schon erwähnt hast, nämlich die Niederschlagung des Ungarnaufstandes im Jahr 56. Was ist denn da passiert? Welche Rolle hat dieses Ereignis denn gespielt?
Naja, nun muss man diesen Ungarnaufstand selber nochmal einordnen. Das eigentliche Schlüsseljahr ist eben das Jahr 1956 tatsächlich, weil im Februar in Moskau der 20. Parteitag der KPDSU stattfand und Nikita Khrushchev in einer Geheimrede vor dem Parteitag quasi Stalin als Massenmörder entlarvt hat. Diese Geheimrede war aber im Nu im Westen gelandet und jeder Mensch im Ostblock, der in der Lage war, sozusagen westliches Radio zu hören, und die Menschen in der DDR waren das ja zu 90% sozusagen, hörte nun permanent aus dem westlichen Radio, jedenfalls die sich dafür interessierten, diese Geheimrede. So, und die DDR-Offiziellen haben diese Geheimrede beschwiegen und haben nur in Andeutungen darüber gesprochen. Die kamen faktisch nicht vor, aber die ganze Welt wusste Bescheid und auch die DDR-Bürger wussten Bescheid. Und natürlich auch die Parteileute, weil ein großer Teil von denen ja auch westliches Radio gehört hat. Nur halt offiziell durften sie es nicht zugeben. Das gehörte zu diesen Widersprüchen. Vor diesem Hintergrund aber, dieser Geheimrede, die Khrushchev gehalten hat und die faktisch damit gespickt war, dass man jetzt auch über eine veränderte politische Art des Regierens nachdenken müsse und so weiter. Vor diesem Hintergrund Und dann muss man eben dazu sagen, das waren harte stalinistische Diktaturen, die bis dahin herrschten in den einzelnen Ländern, ja, in Ungarn besonders, aber auch in Polen. Vor diesem Hintergrund entwickelten sich die Proteste in Polen und in Ungarn. Das begann in Polen, als im Juni durch Preiserhöhungen die Posener Arbeiter im Waggonbau und so weiter auf die Straße gingen, die Parteihäuser anzündeten, als die Polizei kam. Und die wurden also erheblich durch Polizei und Militär niedergeschlagen. Und jetzt solidarisierten sich aber die jungen Intellektuellen, auch die aus dem Umfeld der Partei. Gerade die aus dem kommunistischen Jugendverband in Polen hervorgegangenen jungen oder mit damit eng verbundenen jungen Intellektuellen, Studierende und so weiter und so fort, solidarisierten sich und stellten jetzt quasi die offizielle Jugendpresse des Jugendverbandes zur Verfügung. Und sie propagierten zum Beispiel als ein Teil der notwendigen Veränderungen in Polen die Arbeiterselbstverwaltung. Die Arbeiterselbstverwaltung, die ist quasi seit dieser Zeit spätestens für Ältere schon früher, seitdem Jugoslawien 1950 die Arbeiterselbstverwaltung eingeführt hat, ist das in etwa ein Orientierungspunkt für alle kritisch denkenden Menschen im Umfeld der Partei, aber nicht nur der Partei, wie man Sozialismus von unten gestalten könne und nicht durch die Diktatur der Partei von oben. Nämlich, dass tatsächlich sozialistische Verhältnisse dadurch eingeführt werden, dass die Arbeiter tatsächlich die Macht über die Fabriken bekommen. Das ist virulent im Hintergrund. In der DDR arbeiten auch Intellektuelle, um Walter Janka und Wolfgang Harich an so einem Reformprogramm, was auch wiederum die Arbeiterselbstverwaltung anvisiert. Und das Gleiche passiert in Polen und in Ungarn. Dort aber eben sozusagen vor dem Hintergrund der Revolten der Arbeiter jetzt in einem relevanten gesellschaftlichen Diskussionsprozess. Ja, die Altstalinisten sind gelähmt und die versuchen sozusagen die Partei zu verändern. Die sind eine Zeit lang eben in der Offensive. Ein Hauptpunkt ist, dass die alte Parteiführung abgewählt werden soll und ein Parteifunktionär, der nach dem Kriege die Kommunistische Partei geführt hat, dann aber geschasst wurde, ins Gefängnis kam und unter Hausarrest anschließend gestellt wurde, nämlich Władysław Gomułka, dass der wieder an die Spitze der Partei soll. Das ist die Konstellation. Diese eskaliert im Oktober. Die Sowjets drohen wieder mit Panzern zu kommen, aber Gomułka sagt, nee, das kriegen wir alleine hin und wenn ihr kommt, dann werden sich unsere Panzer gegen euch wehren und Khrushchev macht einen Rückzieher. Und es gelingt sozusagen jetzt tatsächlich ein neues Zentralkomitee zu bilden und das ist ein Hintergrund und das ist die Vorgeschichte vor Ungarn, darum erzähle ich das auch so ausgiebig, wo sie massenhaft in Polen jetzt in der von den Polen damals sogenannten polnischen Oktoberrevolution, wo quasi im ganzen Land überall Arbeiterräte entstehen und in den Fabriken das Sagen haben. Und für eine Zeit werden die auch so akzeptiert offiziell, sie werden dann aber schrittweise entmachtet in Polen. Das ist jetzt der weitere Ausblick, erklärt dann auch die Auseinandersetzung, die dann später in Polen stattfindet. Aber im Oktober, als diese Ereignisse in Polen sich zuspitzen, springt der Funke auf Ungarn über. Ungarische Studenten wollen zum Bem-Denkmal, das ist ein polnischer General gewesen, der ganz wesentlich den Ungarn geholfen hat, 1848 im Kampf gegen die Habsburger. Das ist so ein Symbol der polnisch-ungarischen Freundschaft, wenn man so will. Da demonstrieren die Studis hin und es entgleitet praktisch sozusagen, es verselbstständigt sich diese ganze Demonstration. Es beginnt in Ungarn jetzt eine Revolution. Im ganzen Land entstehen Revolutionskomitees, überall Arbeiterräte, also Tausende, ja, das sind nicht jetzt zwei oder drei, sondern Tausende im ganzen Land und werden faktisch die einflussreichste Macht im Land. Und in Ungarn ist und vor diesen Hintergründen ist eine reformkommunistische Regierung unter Imre Nagy gegründet worden, die am Anfang erst abwartet, wie das zu bewerten ist, sich dann aber quasi damit arrangiert mit den Prozessen, die jetzt an der Basis passieren. So, da wir jetzt im Einzelnen nicht darüber reden können, das auszumalen, will ich das nur wirklich in zwei Skizzen nur mal kurz charakterisieren. Das allererste, was denn die neu gewählte, Gewerkschaftsführung macht, sie fährt nach Jugoslawien und lässt sich informieren, wie die Arbeiterselbstverwaltung in Jugoslawien funktioniert, um jetzt auch für Ungarn so ein Selbstverwaltungsmodell zu installieren. Also in dieser Richtung sozusagen der Räterevolution in Ungarn und in Polen ist dieser Hintergrund von 56 zu sehen. Und jetzt kommen die Sowjets, deren Abzug aus Ungarn gefordert wird. Man muss eben dazu sagen, dass kurz vorher auch der Abzug der Sowjets aus Österreich erfolgt ist. Österreich wird ja neutral, kriegt einen Staatsvertrag zwischen den Siegermächten und Österreich und wird als neutraler, unabhängiger Staat sozusagen in die Selbstständigkeit entlassen. Ein Vorbild übrigens auch für die deutsche Diskussion, das nur nebenbei in der damaligen Zeit. Und die Ungarn verlangen nun im gleichen Geist, dass die Sowjets aus Ungarn abziehen sollen. Zunächst mal ziehen sie sich zurück und dann kommen die Truppen aber wieder und kämpfen die Aufständischen nieder. Wird eine neue Regierung unter Janosch Kadardin gebildet, Imre Nagy, und die wichtigsten Führer werden dann erschossen von den Sowjets. So, das ist sozusagen der Kern der Auseinandersetzung, der auch die Bedeutung ausmacht, sozusagen, des Ungarnaufstands. Heute wird ja dieser ganze Kampf völlig uminterpretiert, natürlich, von Viktor Orban, der sieht da nichts weiter drin als einen national-konservativ-katholischen Befreiungskampf gegen die russische Okkupation oder gegen die kommunistische Okkupation, denn mit Putin ist er ja heute auch wieder Freund. Also das ist eine Umdeutung, die natürlich stattfindet. Im Westen hat man das so ähnlich gesehen. Also die eigentlich linken Inhalte, die die Studenten und die Arbeiter vor sich hertragen, die sind sehr schnell von allen Seiten geleugnet worden. Erst recht natürlich von Ulbricht in Ostberlin oder von Khrushchev in Moskau, weil man natürlich dort davon spricht, dass es die Konterrevolution sei, die dort zu Werke gegangen ist, und im Westen umgekehrt wird die Konterrevolution Ulbrichts dann zur positiven Freiheitsikone erhoben. Gut, aber den Leuten ist das schon bewusst, dass hier ein Freiheitskampf der Arbeiterklasse und des ungarischen Volkes stattfindet, und das ist ja auch die Wahrnehmung, die durch alle linken Kräfte in Europa oder in der Welt geht. Denn ein Resultat ist, dass viele kommunistische Parteien sich in solchen Auseinandersetzungen befinden. Überall entstehen Dissidentengruppen. Oftmals werden sie noch ausgeschlossen aus der Partei. Aber diese Dissidentengruppen, die dort entstehen, sind quasi schon ein Teil der Kerne, die dann zur neuen Linken in den 60er Jahren führen. Also die wichtigste ist, um die zu nennen, mal in England, die Gruppe um E.P. Thompson und andere, die gründen die New Left Review 1960, die dann zu so einer Art globalen, könnte man sagen, so einem Weltjournal der neuen Linken wird, ne, auf das sich dann viele beziehen, bis in die USA, aber auch in Frankreich und überall auf der Welt. Also das ist ein bisschen der Stellenwert, und für die Arbeiterinnen und Arbeiter in Osteuropa ist das natürlich wieder mal ein Beleg dafür, dass, wenn die Erhebung ist, dass natürlich die sowjetische Macht die zentrale Macht ist, die Panzer schickt. Die Tschechen glauben das nicht, weil die Tschechoslowakei hat eine ganz andere Geschichte, aber alle anderen sind auch, die DDR-Leute sind relativ skeptisch, was die Chancen angeht. Die junge Generation nicht, die hat nicht diese Erfahrung, aber die älteren Arbeiter haben immer sozusagen, naja, die Erinnerung an den 17. Juni und den anderen Ungarn im Hinterkopf. Und als dann im Juli bereits 1968 Militärmanöver der Sowjets stattfinden, da steht schon immer die Frage, bleiben sie da? Was wird passieren? Also diese Frage steht von Anfang an im Raum für viele Leute. Gut, war jetzt ein großes Ausholen, aber das macht in etwa 56 aus. Es ist, wenn man so will, für das Entstehen der neuen Linken, für die Spaltungsprozesse, die in der kommunistischen Bewegung existieren, ist das ein zentrales Ereignis. Und man muss dazu sagen, die Intellektuellen, die polnischen sowohl als auch die ungarischen, spielen dann in der Formierung dieser neuen Linken, ich nenne jetzt nur mal als Beispiel für später, für 68, Georg Lukács, der spielt ja eine wichtige Rolle, ja, bei dem Entstehen dieses Lukács-Kreises in Ungarn ist der ja nicht unwichtig für die. Ich nehme als Beispiel jetzt lediglich Rudi Dutschke, für den Georg Lukács natürlich eine ganz wichtige Figur, Bezugsfigur wird im theoretischen Denken. Also diese Intellektuellen spielen natürlich eine Riesenrolle, denn auch in der Formierung der westlichen Neuen Linken.
Womit ja der Bogen zu, also oder der Zusammenhang zu 1968 auf jeden Fall klar wird, dass sozusagen ja dieses Ereignis des Ungarnaufstandes auch zur Entstehung der neuen Linken im Westen führt, die dann 1968 wiederum eine Rolle spielt. Man kann ja vielleicht sehen, dass sozusagen diese Arbeiterräte von 1956, dass die Bezugspunkt sind immer wieder. Und dann gibt es sozusagen in der Tschechoslowakei dann 1968 vielleicht wieder eine ähnliche Bewegung. Vielleicht kannst du das so ein bisschen skizzieren. Vor allen Dingen, weil ich glaube, dass ja der Prager Frühling, der immer noch auch mit 68 verbunden so ein großes Schlagwort ist, dass trotzdem zumindest in meiner Generation nicht unbedingt bekannt ist, was eigentlich dahinter steckt, hinter diesem Stichwort. Also was macht denn dann in der Tschechoslowakei den Prager Frühling aus?
Ja, der ordnet sich im Grunde genommen, also selbst wenn große Teile der westlichen, also der Westdeutschen, sage ich jetzt mal, Frankreich ist, und Italien, wie gesagt, ist noch ein bisschen anders. Selbst wenn Teile dieser westdeutschen neuen Linken und der radikalen Linken insbesondere kritisch vielen diesen Reformprozessen in Osteuropa gegenüberstellen, stehen, weil zum Beispiel sie haben gerade die neue Kritik an der Ware und Wertform entdeckt und diskutieren genau darüber, über die Wertform als die Wurzel allen Übels sozusagen. Das ist quasi der Diskurs der westlichen APO, insbesondere der Deutschen, aber nicht nur. Während dort auf einmal im Ostblock redet man darüber, wahre Geldbeziehungen zu verstärken. Da wird schon klar, welche Widersprüche zwischen Ost und West hier existieren. Das ist so eine Dimension, die ein bisschen erklärt, warum die nicht unbedingt zusammenfinden oder nur Teile davon zusammenfinden. Was sich aber dahinter verbirgt, ist, dass dennoch diese Entwicklung im Ostblock sich in den globalen Diskurs der Entstehung der neuen Linken sehr wohl einfügt. Ich hatte vorhin ja erwähnt schon die Kafka-Konferenz von 1963, die nicht nur ein innertschechisches und innerostblock-Ereignis war, sondern jetzt über insbesondere Vertreter von Österreich, die da waren, vor allen Dingen Franz Marek und Ernst Fischer, ein wichtiger Intellektueller, mal Chefideologe der KP Österreichs, dann aber sozusagen Oberreformer. Und beide haben eine große Rolle für die Entstehung der westeuropäischen Neuen Linken, spielen eine Riesenrolle. Die sind von Anfang an mit den tschechischen Debatten sehr eng vertraut im Bunde und so weiter und funktionieren als Scharnier in die westlichen KPs hinein und ihre neuen Diskurse, aber auch die neu entstehende APO und ähnliche Bewegungen neben der KP und außerhalb der KP. Also die Diskurse, um die es geht, das sind aber die der Entfremdung, die auch den Hintergrund bilden für viele westliche Entwicklungen. Ich nehme mal allein so einen KP-Dissidenten wie Henri Lefebvre, der zu allen möglichen wichtigen politischen und soziologischen Fragen in der Folgezeit Bücher schreibt. Und das Nämliche findet in kürzester Zeit sozusagen bei den Intellektuellen der Tschechoslowakei statt. 1966 kriegt ein Stab von intellektuellen Wissenschaftlern der Akademie der Wissenschaft die Aufgabe, die sollen mal zusammentragen, was dann jetzt eigentlich die Aufgabe der Zeit ist für eine Reform. Hintergrund ist immer, dass an der Spitze der Partei steht immer noch ein Altstalinist, Antonin Nowotny, aber die Intellektuellen, aus Moskau kommt der Druck zur Reform, das ist die Konstellation. Und vor diesem Hintergrund versuchen die Intellektuellen mal aufzuschreiben, worum es jetzt eigentlich geht. Und was sie in dem dann veröffentlichten Buch zusammengetragen haben, durch ein großes Kollektiv sozusagen von tschechischen Wissenschaftlerinnen, das ist nahtlos anschließend an die Diskurse, die parallel im Westen geführt werden, ich sag mal in der Zukunftswissenschaft, in vielen anderen Bereichen. Und die Kernaussage ist, dass wir im Ostblock bisher die Produktivkräfte des Westens und die ganze Lebensweise kopiert haben, dass aber klarer alter marxistischer Gedanke sozusagen die Produktionsverhältnisse doch die Entwicklungsrichtung der Produktivkräfte vorbestimmen. Das heißt, wir haben bisher bürgerliche Produktivkräfte kopiert und das führt die Welt letztendlich in den Untergang und in eine zutiefst entfremdete Gesellschaft, die alle Lebensbereiche sozusagen, wo die Entfremdung alle Lebensbereiche erfasst. Die Produktion, die Arbeit, die Kunst, die Lebensweise mit der Trennung von Wohnen und von Produzieren und. Also das ist sozusagen der ganz große Aufriss, der dann verkürzt im westlichen und westdeutschen Sprachgebrauch der Richter-Reporter ist, denn der Chef dieser Kommission heißt Radovan Richter. Und im Original heißt der Titel allerdings Zivilisation am Scheideweg. Das macht schon deutlich, dass es hier um mehr geht. Und in diesem Kontext ordnen sich letztendlich auch die Reformvorschläge von Leuten wie Ota Schick ein, der maßgebliche Vordenker der Wirtschaftsreform in der Tschechoslowakei ist, die immer, so wie andere Ökonomen, versuchen jetzt das extrem zentralistische Planungssystem zu ersetzen durch ein System, in dem quasi Produzenten auch im Eigeninteresse angehalten werden, um im gesellschaftlichen Interesse zu produzieren. Das ist sozusagen die Rubrik, oder der Duktus, in dem Wirtschaftsreform gedacht wird. Was vorgeschlagen wird, ist, dass man eben diese zentralistische Befehlswirtschaft aufgibt, dass gesellschaftliche Rahmenplanung erfolgt, also von bis, ja, sozusagen mit Grenzwerten, dass man aber versucht, diese Ziele über indirekte und Programme über indirektes Steuern der Betriebe, zum Beispiel eben über die wahre Geldbeziehung, über die Beförderung durch Preise, durch Prämien und so weiter zu steuern. Das ist sehr vereinfacht. Die Vorstellung, das modifiziert sich im Laufe der Zeit noch. In der Anfangszeit allerdings sind diese Vorschläge so weit weg nicht von dem, was zum Beispiel auch in der DDR unter Ulbricht gedacht wird. Es sind eher technokratische Vorschläge von Ökonomen. Nur passiert aber Folgendes, dass nämlich mit der Übernahme des neuen oder der Funktion des Generalsekretärs in der KP durch Alexander Dubček, der im Dezember den Nowotny ablöst, auf einmal ein Radikalisierungsprozess einsetzt der gesamten Diskussion. Die Partei veröffentlicht am 2. April 1968 ein Aktionsprogramm der Kommunistischen Partei, in der sozusagen die gesamte Demokratisierung auf allen Lebensbereichen gefördert und gefordert wird. Sehr vereinfacht gesagt. Ja? In der Kultur, in der Politik. Die Leute, in der die Rolle der Partei neu bestimmt wird, die Partei soll nicht mehr befehlen und eine Diktatur ausüben, sondern sie soll sozusagen im Sinne Gramscis, sage ich das jetzt mal, denn die Gramsci-Diskussionen gibt es ja über die italienische KP im westlichen Marxismus seit dem Ende der 50er Jahre im Grunde genommen, die ist Teil so einer Debatte, sie muss zum kulturellen Hegemon werden, die Partei. Ja? Sie muss ideologisch führen, sie muss kulturell sozusagen die wichtigsten Fragen stellen und Lösungsvorschläge machen, aber sie soll nicht mehr diktieren. Das ist die Option. Und da springt der Funke im Nu aber auf die Bevölkerung über. Und dabei spielen nun die Gewerkschaften in der Tschechoslowakei eine enorme Rolle. Das ist etwas, was in den meisten Erzählungen über den Prager Frühling überhaupt nicht vorkommt. Da wird immer nur über die Parteireform an der Spitze geredet. Bestenfalls noch über eine Intellektuelle, das Manifest der 2000 Worte, was dann 68 entsteht, wo klar gesagt wird, wir brauchen eine Demokratisierung von unten und wir wollen nicht mehr nur im Rahmen dessen diskutieren, was die Partei uns vorgibt, sondern wir wollen selber bestimmen über uns. Sehr vereinfacht gesagt. Ja. Das passiert aber nicht nur bei Intellektuellen, sondern die Gewerkschaften machen einen Erneuerungsprozess durch. Innerhalb weniger Wochen wird der Funktionärskörper an der Spitze maßgeblich ausgetauscht. Die alten stalinistischen Säcke, die kommen weg und an die Spitze gelangt eine völlig neue, junge Generation. Und die Gewerkschaftszeitung wird zum Organ sozusagen der Demokratisierung für die einfachen Menschen. Wird die zentrale Zeitung, wenn man so will, für die Reformdebatten in gewisser Hinsicht, wo sich eben auch Arbeiter aus den Betrieben beteiligen. Und in diesem Kontext entsteht nun nochmal eine Radikalisierung auch des Wirtschaftskonzeptes, weil aus den Betrieben heraus kommen jetzt Vorschläge, wir wollen selber die Betriebe nicht wieder nur im Rahmen von Partei steuert den Direktor, sondern wir wollen selber Einfluss auf die Betriebe nehmen. Und dazu muss man aber wissen, dass die Arbeiterklasse 1945 eine enorme Macht in der Tschechoslowakei hatte. Sie haben praktisch, als die Nazis vertrieben worden sind, alle großen Betriebe der Kontrolle der Betriebsausschüsse unterworfen, hatten dort quasi das Sagen in den Betrieben. Und das ist in etwa eben auch die Vorstellung, die sie haben, 68, wo die Betriebsausschüsse entscheiden sollen, maßgeblich, wie sich die Betriebe entwickeln. Also so ein Konzept, was da einerseits sagt, die Gewerkschaften sollen die, ich sag mal, Konsuminteressen der Arbeiter vertreten, aber die Betriebsausschüsse, die sollen die Produzenteninteressen der Arbeiter vertreten. Also wir wählen jetzt sozusagen unsere Leitung selber im Betrieb. Und dieser Radikalisierungsprozess, der von unten einsetzt, der verändert nochmal das Konzept dieser technokratischen Reformer, die quasi ja in den ökonomischen Apparaten des Staates und der Partei vorher gehockt haben. Dadurch kriegt das Ganze nochmal einen totalen Demokratisierungsschub von unten. Und das ist eine Geschichte, ja, die kommt nicht zu Ende, weil die Sowjets eben einmarschieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in diese Richtung gegangen wäre, die ist sehr hoch. Im August soll nämlich der außerordentliche Parteitag der Kommunistischen Partei stattfinden, wo der das alles absegnen soll. Und genau einen Tag vorher oder zwei Tage vorher marschieren die Sowjets ein, um genau das zu verhindern. Damit wird das gestoppt. Was vielleicht auch nochmal wichtig ist, was auch heute überhaupt nicht mehr, auch nicht von den Wohlgesinnten, die heute positiv über den Prager Frühling reden, überhaupt nicht mehr reflektiert wird oder vielleicht noch nie gewusst wurde, dass für den Widerstand, der dann ein Jahr lang die ganze Tschechoslowakei erschüttert nach wie vor, auch maßgeblich die Gewerkschaften verantwortlich waren. Und zwar konkret in der Form, wie viele westliche Intellektuelle und neue Linke das fordern, nämlich das Zusammengehen von Arbeitern mit Studenten zu organisieren, dass genau in der Form ein Bündnis stattfindet zwischen den Gewerkschaften und dem Sozialistischen Studentenverband, die also für die Wiederherstellung und Fortsetzung des Prager Frühlings oder der demokratischen Reform kämpfen. Das findet erst ein Jahr später sein Ende, als quasi auch die bisherigen Reformführer oder die Führer der Reformen vor den Sowjets einknicken nach und nach. Da geht der schrittweise zu Ende. Aber der Widerstand ist noch nicht zu Ende, nur dieser massenhafte Widerstand. Ja, das sind also, glaube ich, ganz wesentliche Dinge, die man heute unbedingt über den Prager Frühling miterzählen muss. Ja, dass die Rolle der Arbeiterklasse keine passive war, sondern eine sehr aktive.
Jetzt gab es ja nicht nur in der Tschechoslowakei eine Bewegung, die niedergeschlagen wurde, sondern auch in Polen. Da gab es ja auch eine Bewegung von Intellektuellen und Studenten, eine Bewegung, die auch unter Repression zu leiden hatte. Wenn wir das vielleicht abschließend auch nochmal so mit in unseren Bogen reinholen, was waren denn die Gründe, ja, die groben Eckpunkte dieser Bewegung in Polen?
Naja, in Polen, muss man sagen, haben wir wieder eine ganz andere Geschichte gehabt. Das, was ich eben gerade so positiv herausgestellt habe, in der Tschechoslowakei, was funktionierte 68, nämlich dieses Bündnis von Arbeitern und Studenten, Arbeitern, Intellektuellen, das gab es in Polen nicht. Wir hatten im Frühjahr 1968 ein Aufbegehren der Studenten, an dem sich die Arbeiter nicht beteiligten, sondern ließen sich sogar noch vorführen vom Regime teilweise, was quasi den Volkszorn, sage ich mal in Anführungsstrichen, organisierte gegen die Studis. 1970 dann wiederum gingen die Arbeiter an der Ostseeküste auf die Straße, wurden zusammengeschossen, also streikten an allen großen Küstenstädten der Ostseeküste, streikten und wurden zusammengeschossen und die Studis haben sich nicht beteiligt. Die haben dann daraus gelernt und quasi in der zweiten Hälfte der 70er Jahre dann so ein Bündnis von Intellektuellen und Arbeitern entwickelt, was sich dann 1980 in der Massenbewegung der Solidarność gezeigt hat. Aber 68 selber ging das überhaupt nicht zusammen. Der Anlass selbst für den Protest der Studierenden im Frühjahr 68, der war die Aufführung eines Theaterstücks, in dem quasi Anspielungen auf die russische Besatzung und Vorherrschaft vorkamen, in dem Fall aus dem 19. Jahrhundert, und wo offener Beifall dann während der Theatervorführung sozusagen aufbrandete. Und dann wurde das Stück abgesetzt und verboten. Und das war dann der Anlass dafür, dass die Studierenden die Wiederaufführung des Stückes verlangten, dafür protestierten. Und worum es dann ging, das waren klassische demokratische Freiheiten und der Protest gegen die Vorherrschaft der Sowjetunion über Polen. In dieser Doppelung, in dieser Bedeutung. Aber unmittelbar standen die ganzen Proteste 1968 eben im Kontext von Demokratisierungsforderungen. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass in der polnischen Partei quasi zwei Strömungen oder drei, ja, wie das immer so ist, ist nicht so einfach. Es gibt nicht nur eben Licht und Schatten, sondern eben auch viel Grau dazwischen. Aber im Grunde zwei Strömungen sich bekämpft haben in dieser Zeit. Nämlich die, die meinten, die Partei muss auf den Boden der Gesellschaft finden, indem man die Gesellschaft zu Worte kommen lässt, indem man demokratisiert. Und die andere Gegenrichtung, die an den autoritären Regelungen festhalten wollte, an dem autoritären und diktatorischen Herrschaftssystem. Die meinte, man kommt auf den Boden der Bevölkerung, indem man den Nationalismus bedient. Und dieser Nationalismus sozusagen oder diese Richtung fand ihren Ausdruck in dem damaligen Innenminister Moccia, der auf die Partisanen der bürgerlichen Partisanenarmee einerseits zuging, andererseits da maßgeblich dafür verantwortlich war, dass in der Partei dann auch unter Billigung und Mitmachen Gomulkas eine antisemitische Kampagne losgetreten wurde, die ja zum polnischen Nationalismus mit dazugehört, der Antisemitismus nämlich, und gleichzeitig mit diesem Antisemitismus, das war das eigentliche Ziel, viele jüdische Intellektuelle getroffen werden, die aus der Partei fliegen. Und in der Tat war die furchtbare Konsequenz dieses Ganzen, dass quasi die überlebenden Juden in Polen noch 10.000 das Land verließen Richtung Israel. Also das war dann letztendlich das Ende. Einerseits die Unterdrückung der demokratischen Proteste der Studenten und andererseits die antisemitische Kampagne, die quasi zur Schwächung der demokratischen Intelligenz ja innerhalb der Partei beitragen sollte. So eine völlig andere Konstellation als jetzt